Tag 9. Geschenke. Vom Geben und Nehmen. Haben Sie bereits alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Oder wird Ihnen allein schon beim Lesen des Kapitels Überschrift etwas mulmig zumute? Nehmen Sie sich auch schon seit Jahren vor, sich wegen der Geschenke nicht mehr so unter Druck zu setzen? Oder zumindest das nächste Mal früher einkaufen zu gehen? Welche Strategien auch immer wir entwickeln, Geschenke an Weihnachten verbinden die meisten Erwachsenen schon lange nicht mehr mit den vorfreudigen Gefühlen wie damals noch die Kinder. Sobald wir alt genug sind, eigentliche, ordentliche Geschenke machen zu können, verliert diese Weihnachtstradition etwas an Zauber. Unsere größte Sorge drehen sich dabei darum, möglichst den Erwartungen des Empfängers zu entsprechen, was Originalität und Wert unseres Geschenkes angeht. Und wenn wir doch mit etwas Stolz ein ziemlich geniales Geschenk einpacken können, drängt sich leise die Frage auf, ob wir selbst in den komplizierten Geschenkebeziehungen dieses Jahr wohl wieder mal den Kürzeren ziehen werden. Wir bevorzugen es, wenn für das Wichteln, bei dem wir nicht jeder aus der Familie, sondern nur eine zugeloste Person beschenken, ein bestimmter Geldbetrag vereinbart wird. Manch einer notiert sogar den Wert gewisser Geschenke, um sich zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend revanchieren zu können. Die Geschenkewaage soll stets ausgeglichen sein. So besagt es das unausgesprochene Regelwerk des Schenkens, das in vielen Köpfen meist unbewusst, jedoch wie selbstverständlich gilt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Beispielsweise wurde US-Präsident Abraham Lincoln an die ganze Stadt geschenkt, die ein General 1864 zuvor erobert hatte. Es wäre wahrscheinlich auch ihm als Präsident einfach unmöglich gewesen, dieses Geschenk auszugleichen. Völlig überspitzt wird das Prinzip hingegen in der Serie Lady Kracher dargestellt. In einer Folge wird eine junge Frau, die gerade im Begriff ist, von zu Hause auszuziehen, noch einmal von ihren Eltern zurückgerufen mit den Worten: "Stopp, wir haben die Abrechnung vergessen, Schatz." Und schon werden von der fassungslosen Tochter kistenweise Ordner ausgebreitet, die eine Auflistung aller Ausgaben ihres bisherigen Lebens beinhaltet. Angefangen bei der Verpflegung wie dem ersten Brei, Brot, Kartoffeln oder Knabbersachen, über eine Kleider- und Betreuungspauschale pro Tag und der Krankenversicherung bis hin zu Urlauben. Nicht zu vergessen die Psychotherapie der Mutter zur Verarbeitung der Schwangerschaft, sowie der Anteil an den Architektenkosten für das neue Haus nach der Geburt der Tochter. Ob sie mit einer Ratenzahlung der stolzen Summe von insgesamt 563.476 Euro einverstanden sei und der großzügige Vater ergänzt, dass Geschenk selbstverständlich nicht aufgelistet wurde. Geschenkt ist schließlich geschenkt, oder nicht? Mit diesem nun wirklich übertriebenen Beispiel kommen wir der wahren Natur eines Geschenkes schon ein bisschen näher. Es scheint Geschenke zu geben, bei denen es absurd wäre, das Gesetz der Geschenkewaage anzuwenden, gerade in der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Ein ungewolltes Ungleichgewicht. Waren Sie schon einmal so richtig verliebt? Kennen Sie diesen Moment, wenn Sie dem oder der Angebeteten gerne ein Geschenk machen, Sie oder ihn vielleicht zum Essen einladen möchten und sehnlichst hoffen, dass Ihr Gegenüber das Geschenk annimmt und Sie nicht zurückweist? Wenn wir in der Situation kommen, jemand anderem ganz freiwillig etwas schenken zu wollen, einfach nur, weil wir das Beste für ihn oder sie wünschen, dann entdecken wir darin die wahre Natur des Geschenken. Das vielleicht wichtigste Merkmal eines Geschenkes ist nämlich, dass keine Gegenleistung gefordert wird. Es wird bedingungslos verschenkt, ohne Hintergedanken. Es gibt keine Notwendigkeit des Ausgleichs, sondern es entsteht ein gewolltes Ungleichgewicht, sonst würden wir von einem Tausch sprechen. Ein Geschenk hat zwei Seiten, die des Schenkenden und die des Annehmenden. So ganz anders als die zwei Seiten des "Wie du mir, so ich dir" Bild der Geschenkewaage. Ein Geschenkeexperiment. Sich das wahre Wesen eines Geschenkes neu bewusst zu machen, hilft uns allen sicherlich, um in der Adventszeit wieder mehrere Freude am Schenken zu haben. Darüber hinaus kann es aber auch ein entscheidender Schlüssel und ein eindrückliches Bild dafür sein, wie wir Glauben verstehen können. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein kurzes Gedankenexperiment einführen. Ihr Nachbar, für den Sie ab und zu den Hund ausführen, ist Besitzer ein wirklich teures Auto, ein Porsche. den sie in ihrer Traumvorstellung gerne fahren würden. Tag ein, Tag aus sehen sie dieses Prachtexemplar an der Einfahrt seines Grundstücks stehen und seufzen leise. Dann, eines Tages, klingelt es an ihrer Haustür. Er überreicht ihnen den Schlüssel des Wagens an einen hübschen Geschenkeband und wünscht ihnen viel Freude damit. Völlig entgeistert und ungläubig schauen sie ihn an. Sie fragen sich, ob er sie wohl an der Nase herumführen will, mit diesem absolut überzogenen, um viel zu teuren Geschenk, und suchen die versteckte Kamera. Nach einigem Zögern nehmen sie den Schlüssel jedoch an, immer noch um die richtigen Worte ringend. Nachdem sich der erste Schock gelegt hat, setzen sie sich unsicher und immer noch misstrauisch in ihr neues Auto, um eine kleine Spritztour zu machen. In diesem Moment kommt der Nachbar erneut um die Ecke und bittet sie, noch einmal kurz seinen Hund auszuführen. Wie würde ihre Reaktion aussehen? Sicher würden sie sich verpflichtet fühlen und sich mit dem Hund auf den Weg machen, oder? Ganz bestimmt erwartet ihr Nachbar auch genau das von ihnen, nachdem er ihnen gerade erst ein so übertrieben reiches Geschenk gemacht hat. Das Gefühl, ihrem Nachbar nun verpflichtet zu sein, würde sich womöglich immer einstellen, egal worum oder zu welchem mehr oder weniger geschickten Zeitpunkt er sie um etwas bitten würde. Sie sind ihm schließlich einiges schuldig. Doch drehen wir den Moment noch einmal zurück. Stellen Sie sich nun eine etwas andere Reaktion vor, die Sie womöglich ernst einmal fremd anfühlt. Sie erhalten also den Schlüssel des Autos und werden von unverschämter Freude überkommen. Sie fallen ihrem Nachbarn dankend um die Arme und machen sich sogleich daran, ihr neues Auto kennenzulernen. Auf die Bitte ihres Nachbars, den Hund noch einmal kurz auszuführen, schauen sie ihn freudestrahlend an und sagen, dass sie eigentlich gerade auf dem Weg sind, eine kleine Probefahrt zu unternehmen. Der Nachbar lächelt freudig und sagt einfach, dass das gar kein Problem sei, er sie gut verstehen kann und ihnen von Herzen eine gute Fahrt wünscht. Wie klingt das für Sie? Unrealistisch oder vielleicht sogar undenkbar? Wenn Sie beim Lesen in dem ersten Szenario wiedergefunden haben, möchten wir Sie beruhigen. Den meisten von uns würde es sicherlich so ergehen. Aber zurück zum echten Leben. Kann es sein, dass Sie sich Gott gegenüber auch ein Stück weit verpflichtet fühlen? Und geht es häufig doch so, wir hoffen, dass wir uns den Glauben irgendwie erarbeiten können, dass wir wie sonst auch im Leben unserem Teil dazu beitragen können? Aber auch wenn wir manchmal auf der Suche nach dem Glauben gerne irgendeine Gegenleistung erbitten würden, ist es hilfreich, sich gerade in Bezug auf Gott und den Glauben auf das zweite Szenario einzulassen. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Glaube als Geschenk. Laut Bibel ist der christliche Glaube nämlich ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus an uns, quasi ihr geschenkter Porsche. Kurz zusammengefasst bedeutet dieser Glaube, dass wir ein tiefes Vertrauen in einen liebenden Gott haben, der sich durch seinen Sohn Jesus Christus den Menschen nahbar macht und uns eine Hoffnung und Leben über den Tod hinaus schenkt. Und dieser Glaube funktioniert wie ein echtes Geschenk. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir uns den Glauben nicht erarbeiten oder verdienen können. Um bei unserem Einstiegsszenario zu bleiben, wir können unendlich oft Gassi gehen und dennoch haben wir keinen Anspruch auf das Auto unseres Nachbars. In einem Gespräch mit einem engen Freund erklärte Jesus selbst, Glaube kommt nicht aus Eigenleistung. Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Der Glaube wird aus reiner Liebe vor Gott geschenkt und ist damit an keinerlei Bedingungen gebunden. Er fordert keine Gegenleistung von uns. Keine Angst also vor lebenslangen Hundesitting oder immer werdenden Schuldgefühlen. Glaube ist auch keine Vorleistung, die wir erbringen müssen, um am Ende in den Himmel zu kommen. Nein, Gott schenkt uns Glauben, durch den wir gerettet werden. Er schenkt uns also auch Freiheit von Druck, ein guter Mensch zu sein oder die Geschenke vage im ewigen Gleichgewicht zu halten, um am Ende etwas daraus zu gewinnen. Glaube kann nicht antrainiert oder angeeignet werden. Wir können ihn nicht einmal durch intensives Bibel- oder Theologestudium erlangen. Das belegt zahlreiche Theologen und Bibelkenner, die Jesus nur als guten Menschen, Vorbild oder Religionsstifter sehen und nicht als den Heiland der prophezeiten Christus, der Sohn Gottes. Glaube ist nicht vererbbar, weder durch die gläubigen Eltern noch durch ein gläubiges Umfeld. Wird uns lebendiger Glaube vorgelebt, erleichtert dies natürlich einiges, aber es ist keine hinreichende Bedingung für einen eigenen Glauben. Glaube ist unabhängig von Herkunft, Intelligenz, Bildung und von Sozialstatus. Es ist eben nicht so, dass Gott selektiert und den Erfolgreichen oder gar vor denen, die es nun wirklich nötig haben, einen Glauben zugesteht, während er ihnen den von anderen verweigert. Nein, Glaube ist wirklich für alle da. Schlussendlich gilt sogar, wir können aus uns heraus gar nicht die Entscheidung treffen, ab jetzt zu glauben. Es ist keine Sache des eigenen Willens, sondern vielmehr ein Geschenk, das wir nur erbitten und annehmen können. Wir sind die Beschenkte. Wenn wir also diesen Glauben geschenkt bekommen und entdecken, welche unverdiente Liebe und Gnade uns damit zuteil wird, stehen wir ultimativ vor der Herausforderung, dieses große Geschenk tatsächlich anzunehmen. Wir sind so geprägt davon, im Leben eigentlich nichts Einfaches geschenkt zu bekommen, dass wir auch bei diesem Geschenk dazu neigen, es ausgleichen zu wollen. Wir stellen aber schnell fest, dass es nichts gibt, was wir Menschen Gott entgegenzusetzen haben. Die gute Nachricht ist, dass Gott gar nicht von uns erwartet, dieses Geschenk durch unsere Taten auszugleichen oder zu rechtfertigen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. In einer Geschichte in der Bibel wird es sehr deutlich. Jesus besucht einmal zwei Schwestern namens Maria und Martha. Die beiden, die dieses Geschenk des Glaubens erhalten hatten. Vor lauter Pflichtgefühl ihrem Schenker gegenüber fing Martha an, Jesus geschäftig zu bedienen und zu bewirten. Sie ärgerte sich sogar über ihre Schwester, die sich dazu entschlossen hatte, einfach dieses Geschenk zu genießen. Maria rührte keinen Finger und verbrachte in Ruhe Zeit mit Jesus. Als Reaktion auf Marthas Beschwerden lobte Jesus jedoch ausgerechnet Maria für ihre Haltung. Jesus erwartete für sein Geschenk keine Gegenleistung und das hatte Maria verstanden. Natürlich steht es uns Menschen dennoch frei, unseren Glauben Taten folgen zu lassen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir uns verpflichtet fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben, sondern weil wir etwas von der Gnade, die uns zuteil geworden ist, mit anderen teilen wollen oder Gott unserer Zeit und unseren Begabungen zurückzuschenken. Ganz ehrlich, wären Sie nicht auch begeistert, Freunde auf einer Spritztour mit Ihrem neuen Porsche einzuladen? Vielleicht dachten Sie bisher, dass Sie mit einer Entscheidung an Gott zu glauben ein großes Risiko eingehen. Aber gerade dadurch, dass Gott den Glauben zu einem Geschenk macht, geht es als Schenkender ein großes Risiko ein. Er ist darauf angewiesen, dass wir Menschen dieses Geschenk auch annehmen. Jesus kam an Weihnachten auf diese Erde und das auf eine Art und Weise, in der die Menschen ihn sehr leicht ablehnen konnten. Das haben viele auch getan, denn Jesus Christus zwang niemanden, an sich zu glauben. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Gott macht den Glauben zu einem Geschenk, denn er sehnt sich nach einer echten Beziehung zu uns Menschen. Wie in jeder Beziehung gilt dabei, wahre Liebe ist frei und bedingungslos und darf immer auch abgelehnt werden. Deshalb lässt Gott uns die Wahl, ob wir ein Geschenk annehmen wollen. Er möchte kein kompliziertes Geschenke-Waage-Verhältnis, in dem wir sowieso nie mithalten können. Er möchte einfach nur unser Herz. Beim Nachbar klingeln. Wir können Glauben zwar nicht aus uns heraus produzieren, wir können Gott aber bitten, uns Glauben zu schenken. Das wäre übrigens ungefähr so, als würden Sie einfach bei Ihrem Nachbarn klingeln und ihn fragen, ob er Ihnen nicht vielleicht sein Auto schenken möchte. Das ist für uns, die wir aus einem Kulturkreis stammen, in dem das Erbitten von Geschenken nicht unbedingt üblich ist, ein durchaus unangenehmer Gedanke. Aber seien Sie ermutigt. Wir wissen in diesem Fall, dass der Schenker sich über nichts mehr freuen würde als über unsere Bitte und lasst er sie uns gewiss nicht abgeschlagen wird. Bittet und ihr werdet erhalten. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft.